Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass wir beide folgen mal, dass wir unterwegs sein werden, dass wir uns wieder auf den Weg nach Darmstadt machen. Ist dir Darmstadt genauso in Erinnerung geblieben wie das letzte Mal?
Das ist eine schöne Frage. Ja, sieht alles genauso aus. Wunderschön, tatsächlich. Also schöner als man denkt. Genau, sind die angekommen. Also ich glaube, es ist, als ob wir nie da waren. Also es sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Wir sitzen auch hier wieder, wo wir sonst auch immer saßen. Ja, genau. Schön. Und die Strecke, also ich sag mal, die Strecke ist gar nicht so groß geworden, wie wir sie ursprünglich geplant haben. Aber ja, wir gucken mal, wo es noch hingeht. Ne? Wie sieht's mit dir aus?
Ja, also wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, aber wie das eben so ist, werden Menschen krank, es gibt Terminverschiebungen und manchmal gibt es Zufälle und manche davon sind manchmal viel besser als das, was man eigentlich geplant hat. Dementsprechend haben wir uns gegenüber gerade einen Gast, die Julia Freudenberg, Frau Doktor, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe.
Yes.
Julia, also wir haben ja jetzt schon so einen ersten Eindruck, weil wir dich in den Vorträgen haben erleben dürfen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du und was treibt dich eigentlich genau hierher?
Wer ich bin? Gleich so schwierige Fragen. Also ich bin die Leiterin der Hacker School. Ich habe die Ehre, ein richtig cooles Team zu führen von fast 80 Leuten. Und wir wollen eigentlich nur die digitale Bildung in Deutschland revolutionieren und mit den Kids geilen Scheiß machen und Menschen, die für das Thema brennen, damit wir Ängste vor Zukunft abbauen, auch Berührungsängste mit KI, mit digitalen Themen und insbesondere auch Mädchen und sozioökonomisch benachteiligten Kindern zeigen, dass sie das können und dass man mit Code so viel coole Sachen anstellen kann. Ja, und dazu suche ich hier tolle ITlerInnen, die Bock haben mitzumachen und einfach die Kids für Zukunft begeistern wollen.
Wie kam es, dass ihr das Projekt gegründet habt? Also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, du hast in den Vorträgen gesagt, ihr habt eigene Kinder und ja, als jemand, der sich in dieselbe Kategorie zählt, würde ich sagen, irgendwann clasht man mit diesem Schulsystem vielleicht zusammen. Vielleicht war das auch bei dir ein Antrieb oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, Hacker School, da investiere ich jetzt all meine Zeit rein?
Es gibt zwei Mythen über mich, die ich immer wieder gerne aufkläre. Ich habe erstens nicht in Informatik promoviert und ich habe die Hacker School nicht selber gegründet. Mhm. Ich habe aber die Gründer zu einem ganz tollen Zeitpunkt kennengelernt. Und zwar, ich war halt in der zweiten Elternzeit, habe ich meine Promotion geschrieben und mich sehr stark ehrenamtlich engagiert und über ein flüchtlingsfreundliches Netzwerk die Hacker School halt kennengelernt. Und die ist 2014 gegründet worden aufgrund einer Entscheidung des Vorjahres, als der Hamburger Schulsenator gesagt hat, nee, Informatik als Pflichtfach, das sieht er jetzt nicht so. Und gut, hat jetzt 10 Jahre gedauert, bis er die Meinung geändert hat. Aber das war der Anlass, dass damals drei, ich sag mal, Hamburger Jungs gesagt haben, nee, dann müssen wir irgendwas wie eine Hackerschool machen, das geht ja nicht. Die hatten Auszubildende gesucht für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und da waren halt Kids mit, ja, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel und okay, hast du schon mal programmiert? Ja, ja, Google, PowerPoint, die ganz harten Excel und es war halt wirklich so, ja, schade eigentlich. Und da das zu ändern, dass wirklich die Kids das ausprobieren wollen, das war halt die Idee der Hacker School. Und ich fand die eben, weil ich Kinder habe, weil ich einen coolen ITler habe, so überzeugend, dass ich gesagt habe, also ganz ehrlich, da muss man mehr draus machen. Dann haben wir auch eine GGmbH aus dem Verein gemacht, dann haben wir viele Leute eingestellt, dann haben wir viel Gelder eingeworben. Ja, und jetzt habe ich ein Team von 80 Leuten und brauche eigentlich nächstes Jahr 3 Millionen Euro. Wir werden es ein bisschen kleiner fassen wahrscheinlich, aber zumindest haben wir darüber das Privileg, über 2.500 ehrenamtliche ITlerInnen zu hebeln und zu den Kindern zu bringen. Und das verändert die Welt.
Wie kann ich mir so ein Programm vorstellen? Also geht ihr an Schulen oder ist das Personal, was ihr habt, kümmert ihr euch dann da direkt darum oder enabelt ihr eher andere, die das dann wiederum weiterbringen? Also ist das vielleicht so ein mehrstufiges System?
Alles ja. Also ich habe in meinem Kernteam unterschiedliche Leute, die einen kümmern sich wirklich um die Akquise von Schulen, die anderen kümmern sich um die Akquise und Betreuung auch von Unternehmen. Wir arbeiten auch mit Hochschulen zusammen und haben halt die üblichen, also People and Culture, Infrastructure, Finance und so weiter, das haben wir natürlich auch alles mitlaufen. Aber was wir eben machen, was wir als gemeinnütziges Unternehmen viel besser können als jedes For-Profit-Unternehmen ist, wir gehen auf die Schulen zu und sagen, ey, wir haben hier eine ziemlich geile Idee, wollt ihr nicht mitmachen? Und genau das umzusetzen, dass wir dann ehrenamtliche ITlerInnen schulen, also wir bitten sie, sich vorbereitete Kursformate anzugucken, dann eine Stunde ins Onboarding zu kommen und uns dann mindestens 2 Vormittage zu schenken, wo wir gemeinsam virtuell in eine Schulklasse gehen Und wir besorgen immer so viele ITlerInnen, dass wir nennen sie Inspirer, weil das ist, that's what they do. Wir brauchen so viele Inspirer, dass sie im Verhältnis 1:6 mit den Kindern programmieren können. Also wenn du eine Klasse mit 30 Kids hast, sind 5 Leute da, um die in kleinen Gruppen mit den Kids zu programmieren und von ihren Jobs zu erzählen. Und eine Person aus meinem Team, die letztendlich das Ganze leitet, steuert, kühne Läppchen verteilt und dafür sorgt, dass alle wirklich Spaß haben.
Wenn wir jetzt so ein Volkmar einfach spenden würden und sagen, der Volkmar kommt zu euch als Inspirer, was muss der da mitbringen?
Ich habe jetzt schon wieder Gedanken im Kopf. Möchtest du dich vorher noch dazu äußern als Spender?
Ja, sag mal, ich mache alles. Ich mache alles.
Das ist zum Beispiel eine hervorragende Voraussetzung. Er macht alles. Also, letztendlich ist das, was wir mit den Kids machen, für die Kinder barrierefrei, weil die allerwenigsten Kinder haben schon mal irgendwas mit Programmieren oder mit Algorithmen oder mit Variablen oder Schleifen oder irgendwas gehört. Sie können links, rechts wischen und sind auch ganz wendig in der Anwendung, aber hinterfragen nicht, was dahinter ist. Und von daher ist es, mein Mann sagt immer, für einen ITler ist das Niveau mittelintelligenter Schimpanse. Also ja. Das sollte ich so nie wiederholen, aber ich tue es trotzdem manchmal. Mein Team sagt, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet und selbst ich kann die Kurse geben. Also es geht darum, eine hohe Affinität irgendwo zu haben, Bock darauf zu haben, sich wirklich einmal die Kurse anzugucken und das durchzuspielen, das vielleicht auch zu nutzen, wenn man halt wenig HTML gemacht hat, aber dafür mehr Python, auch mal zu schauen, hey, so schwierig ist das nur auch wieder nicht, gucke ich mir einfach mal an. Und deswegen sich einmal wirklich die Skripte durchzugucken, Begeisterung ist das allerwichtigste Gut, die Augen zum Leuchten zu bringen. Es gibt keine Brownie Points, wenn der Kurs wirklich fertig durchgemacht ist, sondern wenn die Kids außer Häuschen sind und die Augen leuchten und sie wirklich Fragen durch Fragen führen. Also, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also der lächelt schon.
Das bedeutet aber, Skript habe ich jetzt rausgehört, da gibt es was vorbereitet, es gibt einen didaktischen Leitfaden, der da halt schon drin ist. Man muss sich jetzt nicht, also man kann sich natürlich wahrscheinlich auch kreativ einbringen, aber da gibt es alles vorbereitet. Ich komme da nur hin und dann go. So.
Ja, so ähnlich. Also bei den Kursen, die kannst du dir einfach angucken, die sind vorbereitet. Auch wann man wie, wo, was mit erklären kann oder was hilfreiche Eselsbrücken sind. Das ist aber das Grundgerüst, so funktioniert ein Kurs gut. Ja. Wenn die Kinder dich woanders hinrufen, geh da mit. Der zweite wichtige Baustein ist wirklich, schenk uns eine Stunde fürs Onboarding, weil wir hatten jetzt schon bald 70.000 Kinder bei uns und wir haben schon viel gesehen. Und da wirklich auch zu sagen, was ist einfache Sprache, wie gehe ich auch mit Herausforderungen um, die da möglicherweise einfach auf einen zukommen. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn ein Kind die Kamera nicht gerne anmachen möchte? Oder was ist, wenn ich zum Beispiel so ein Kind habe, was startet mit, ey, du kannst mir gar nichts und ich bin heute auf total dagegen. Wenn du zum Beispiel einen HTML-Kurs machst, dann zeigst du ihm als erstes, wie es ein YouTube-Video in die Website einbindet. Ist nicht kompliziert. Und dann soll das doch 10 Minuten erstmal irgendeinen Scheiß gucken. Das ist nicht wirklich wichtig. Aber es klärt den Himmel sozusagen, dass dann auch ein anderes Arbeiten möglich ist. Und solche Sachen zeigen wir eben halt auch auf in dem Onboarding, beantworten Fragen zum Kurs, zum Umgehen mit Kindern. Und danach, are you good to go? Und wir wünschen uns dann 2 Vormittage mindestens gerne mehr geilen Scheiß mit Kindern machen.
Ja. Du hattest jetzt gesagt remote, also das bedeutet, die Kurse finden ausschließlich remote statt oder gibt es dann halt dann, ich denke vermutlich je nach Situation, dann halt auch lokale Angebote? Also ihr sitzt jetzt in Hamburg zum Beispiel, das wär so ein Punkt. Ich hatte gesehen, in München gibt es irgendwelche direkten Vor-Ort-Sachen, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es sowas?
Also in München, ich sage jetzt mal praktisch, hoffe ich fast nicht, aber es gibt auch manchmal Ausnahmen, von denen ich nichts weiß. Also es ist tatsächlich so, dass der Schwerpunkt online läuft, getrieben aus 2 Gründen. Zum einen haben wir immer noch Kinder draußen, die halt remote sehr blöde Erfahrungen während Corona gemacht haben und das eben halt sehr negativ konnotieren. Und für mich ist Remote-Arbeiten einfach das Geilste, was es gibt. Also natürlich auch das Team zu sehen, aber da wirklich zu sagen, ich möchte, dass die Kinder remote arbeiten, positiv konnotieren. Der andere ist aber insbesondere, wir haben große Skalierungspläne, um wirklich jedes Kind einmal zu erreichen. Da reden wir über 750.000, eine ganze Million in Deutschland. Da möchte ich jetzt Tempo wirklich auf die Straße bringen. Und wenn wir die ITler in München haben und die Schule, die gerade Zeit hat, in Hamburg, dann ist das ein Problem. Langfristig möchte ich das auch gerne eher in eine Richtung vor Ort bringen, weil wir sehen, wir kommen halt virtuell so auf 85% an vor Ort ran. Ist für mich sicher genug, kann man machen. Wir haben in Hamburg einen Sondercase, wo es tatsächlich so ist, dass wir über Your School Plus, heißt das Programm, direkt in, wie heißt das offiziell, in Schulen, in sozioökonomisch herausfordernden Quartieren gehen, aka Brennpunktschulen, wo wir eben wirklich sehen, da ist vor Ort auch nochmal ein anderer Angang nötig. Das kriegen wir bundesweit aber tatsächlich so noch nicht orchestriert. Und das ist was, was wir in Hamburg ausprobieren, wo wir auch sehen, dass wir seitens der Unternehmen häufig so ein Konstrukt der sozialen Erwünschtheit haben. Genau wie, wenn du rumfragst, jeder kauft Bio, aber wenn sie dann im Regal stehen und sehen, es kostet das Dreifache, dann ist der Vorsatz schnell Schall und Rauch. Alle wollen vor Ort gehen, aber wenn sie sehen, es kostet halt Anfahrtszeit, es ist etwas aufwendiger, dann ist doch gerne virtuell schön. Und das ist halt was, das versuchen wir jetzt in Hamburg zu tackeln und rauszufinden, ob das und in welcher Weise skalierbar ist.
Ja, ich glaube, es ist auch sehr stark abhängig von der Initiative der Partei, die das dann halt, also eine Schule zum Beispiel, die dann sagt, okay, ich möchte meine Schüler gerne vor Ort dann halt irgendwie schulen lassen oder
so. Nee, das wollen alle. Offiziell wollen auch alle ITler vor Ort gehen, deswegen da soziale Erwünschtheit. Schule will immer vor Ort, hat total Panik, wenn wir sagen, ja, ihr müsst auch wirklich gucken, könnt ihr einen Speedtest machen, denn was? Speedtest, das ist das mit dem WLAN-Kabel. Ah ja, das haben wir nicht reingesteckt. Also du kommst nicht drauf. Ja. Hardware, riesiger Spaß von die Geräte, sollten Updates haben, sie sollten geladen sein oder du brauchst mindestens ein Ladekabel, eine Mehrversteckdose, ein Verlängerungskabel. Also das ist ein Highlight nach dem anderen. Wir haben Kurse, wo uns die Kinder nach 2 Stunden eins nach dem anderen aus dem Kurs rausfallen, weil die Geräte alle sind und sie nicht geladen kriegen. Willkommen in der deutschen Schule. Aber letztendlich ist es etwas, wo wir sagen, das ist das, was wir im Moment leisten können. Und wenn wir das hinkriegen, auch das Commitment von Unternehmen, von Inspiron, etwas verlässlicher und planbarer zu bauen und eben halt auch gucken, dass wir ein Fundraising auf breitere, ja, auf festere Füße oder breitere Schultern oder egal stellen können, dann wird das mit Sicherheit auch möglich sein, da noch ein bisschen mehr zu machen, weil langfristig vor Ort ist halt schon geil. Aber im Moment ist that's what we've got und womit wir tatsächlich schon ganz viel Einfluss nehmen können.
Ja. Jetzt hattest du gesagt, ihr habt 2.500 Leute, die das tun. Habe ich das richtig verstanden?
Also da du ja gerade freiwillig gemeldet wurdest, 2.500 solche wie dich, die sich immer mal engagieren dürfen. Also wir im Kernteam habe ich 80 Leute auf ungefähr 40 Vollzeitstellen, Stand heute. Wahrscheinlich, man muss gucken, wie sich diese Zahlen entwickeln. Aber genau darüber zu gucken, haben nach so einer Veranstaltung, wie auch heute, keine Ahnung, 50 Leute Lust, sich eben 2-3 Mal zu engagieren, das erreicht schon 1.000 Kinder. Das ist eine Menge Veränderung und darüber haben wir halt einen sehr großen Hebel.
Und sind das dann private Engagements oder ist es eher, dann gibt es auch Unternehmen, die dann halt wirklich sagen, okay, ich stelle mich zum Beispiel, mein Arbeitgeber sagt jetzt, den könnte ich mal für ein paar Stunden freistellen, das kriegt er von mir bezahlt und hilft dafür dann halt Schülern und offensichtlich auch Lehrern mit IT klarzukommen.
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben vorher die Hackerschool hat rein außerschulisch gestartet und an den Wochenenden hatten wir ganz viel ehrenamtliches Engagement, wirklich in der Freizeit von Menschen, die brennen. Wenn wir jetzt in die Schulen gehen, von Montag bis Freitag arbeiten einfach mal ganz viele der ITlerInnen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr alle an Langeweile sterbt. Also zu sagen, ja, müsst ihr euch Urlaub nehmen, ist auch so semi. Deswegen ein ganz wichtiger Baustein ist Corporate Volunteering, weil ich habe auch verstanden, zum Beispiel Red Hat bietet ja auch die Möglichkeit, sich 2 Tage im Jahr, also 16 Stunden zu engagieren. Da kriegen wir schon 3 Schulkurse unter, weil die sind ja jeweils nur 4 Stunden lang. Und da wirklich zu gucken, Möglichkeiten zu finden, dass jeder was mit zur Party bringt. Wichtiger anderer Baustein ist, wir kooperieren mit Universitäten oder Hochschulen, wo es heißt, die Studis kriegen 3 Credit Points. Dafür geben sie aber auch 10 Kurse mit uns an einem Vormittag. Das kommt stundentechnisch einigermaßen hin. Und da zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass während der Arbeitszeit auch dieses Engagement als eine Art auch Invest in Mitarbeitende gesehen wird, als ein Schulungsangebot und auch einfach die wirkliche Verantwortung. Das brauchen wir. Wir brauchen coole Menschen bei den Kindern, die ihnen Lust auf Zukunft machen, die ihnen Hoffnung geben. Und ja, ihr habt alle viel zu tun, ist klar. Aber wir sind halt hier nicht bei Quartalszielen, sondern bei einer langfristigen Entwicklung. Und Gehirn ist halt einer der wenigen Rohstoffe, der hier in Deutschland nachwächst. Wir sollten den gut behandeln. Und wenn jeder was mit zur Party bringt, kann das klappen.
Finde ich gut. Das ist ja dann auch dieses bekanntliche Zäunebauen. Wenn ich jetzt gerade viel zu tun habe, dann liegt es daran, dass es so wenige andere gibt, die mitmachen können.
Da
müssen wir auf den Nachwuchs bauen, der mir dann hilft, dass ich im Alter nicht so viel zu tun habe.
Ich sag mal, man hört natürlich immer wieder, Deutschland als Bildungsstandort ist definitiv das innovativste und einfachste Gebiet, sowas umzusetzen. Wo würdest du dir wünschen, dass ihr so in 3 oder 5 Jahren seid? Habt ihr da eine Vision, auf die ihr hinarbeitet?
Vor noch einem halben Jahr hätte ich dir gesagt, 2030 wollen wir 1 Million Kinder erreichen. Wir hatten sehr viele Zusagen von Unternehmen, das läuft. Jetzt heute verstehe ich, Auch wir können der wirtschaftlichen Entwicklung nicht alleine die Stirn bieten und wir müssen es zusammen machen. Das heißt, wir sind gerade dabei, es tatsächlich in 3 Jahreszeiträumen im Sinne von Hackerschool 2.0, 3.0 aufzugleisen. Und für die nächsten 3 Jahre wird der Fokus darauf liegen, wirklich sich auf die Schulen zu fokussieren, zu gucken, wie kriegen wir das hin. Wir werden wahrscheinlich unser Datenmodell im Hintergrund nochmal komplett umbauen müssen, weil das aus einer anderen Zeit kommt, wo wir halt nur Wochenendkurse hatten. Wir werden die Zugänge zu den Schulen intensiv auch nochmal überdenken. Mit einem Beispiel, Hamburg schickt sich an, das erste Land zu werden, wo wir eine flächendeckende Abdeckung haben, also dass wir in alle 8. Klassen reinkommen. Und klar, es ist ein Stadtstaat, klar, es ist unsere Hood, aber trotzdem so ein Commitment zu kriegen, das ist extrem geil. Und ebenfalls noch in einem weiteren Flächenland zu gucken, kriegen wir da eine Art Vollabdeckung? Und wenn wir sagen, es sind 80% der Schulen, die in Frage kommen, man muss das ja immer nur definieren. Aber das ist halt wirklich ein Ziel, die nächsten 3 Jahre dafür zu nutzen, intern unsere Hausaufgaben so zu machen, dass die Skalierung wirklich einfach nur noch Quantität ist und damit funktioniert. Wirklich die Zugänge zu den Kultusministerien so zu festigen, dass wir die mit reinziehen. Und das ist der wichtigste Teil auch, wo jetzt vielleicht dieser Podcast ein Beitrag sein kann, zu gucken, wie wir die Inspira verstetigen können. Weil wenn wir von einem Unternehmen Zusage kriegen, mega, wir stecken euch so viele, dass wir damit 5.000 Kinder erreichen und wir machen nachher Kassensturz und es sind 100 Kinder, dann ist das ein Problem. Wir haben damit geplant, wir sind damit einfach ins Rechnen reingegangen. Wir haben jetzt mal geschaut, Stand heute fehlen uns bis Ende März für die bereits verabredeten Kurse fast 500 Inspira. Und da wirklich, oder Inspira-Vormittage, wenn die sich öfter engagieren dürfen, fein. Und das müssen wir wirklich verstetigt kriegen, weil im Moment sind wir fallen, wenn ich das jetzt ein bisschen fies sage, gleichzeitig vorne, hinten und rechts und links vom Pferd. Und das ist ja in keinermanns Interesse. Wir organisieren Kurse im Vertrauen auf Zusagen und müssen sie dann hinterher wieder absagen, weil die Inspira nicht da sind. Die Schulen sind angepestet, mein Team ist frustriert. Und ich kann es ja nachvollziehen, dass die Zeiten schwierig sind. Aber wir müssen dieses langfristige Denken wirklich noch mehr zu den Unternehmen und den ITlerInnen kriegen, dass wir halt nur zusammen geilen Scheiß machen können. Und das ist jetzt meine ganz, ganz große Herausforderung. Wenn ich das im Griff habe, kann ich auch das Fundraising letztendlich ein bisschen langfristiger gestalten, weil wenn ich öffentlich finanziert bin, ist es immer Projektitis, dieses Projekt, jenes Projekt, immer was Neues. Ja, wir haben einige Baustellen.
Jetzt ist es ja scheinbar so, dass ihr in Hamburg wahrscheinlich für die Schulen relativ einfach konsumierbar seid. Was muss ich jetzt, also ich sag mal, wenn ich jetzt hier als zuhörende Person dabei bin und mir denke, ich habe auch so Zwerge, ich würde denen auch irgendwie wünschen, dass die daran teilnehmen, aber aus anderen Gründen sind die, dass das Lehrpersonal nicht auf die Idee gekommen, dass es das gibt und dass das irgendwie stattfinden sollte. Kann man da als euch da irgendwie erreichen? Kann man sich als Schule bewerben? Wie läuft das auf der konsumierenden Seite? Müssen dann die Schulvereine irgendwie gucken, dass die Kasse klingelt? Wie funktioniert das?
Wir haben da was vorbereitet. Also auch über unsere Website, wir haben den Bereich extra für Schulen, auch mit so kurzen Infoterminen für Lehrkräfte, wo es darum geht, Donnerstag, Freitag, Nachmittag, glaube ich, Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Kommt einfach mal vorbei, fragt uns, was ihr wissen wollt, meldet euch. Immer zuerst low-hanging fruits, also wenn die Schule sagt, ich will, dann sehen wir zu, dass wir das umgesetzt kriegen. Klar hängen wir auch so ein bisschen an Fördergeldern, weil wir das eben für die Schulen kostenfrei halten wollen, dass wir wirklich zusehen müssen, wenn wir halt Fördergelder für Hamburg oder Baden-Württemberg haben, ist es für uns einfacher, dort Schulen zu bespielen, als für Bundesländer, in denen wir eben diese Förderung nicht haben. Und von daher, Ziel ist immer, dass wir es für die Schulen kostenfrei halten und die Gelder anders einwerben. Wenn natürlich ein Schulverein sagt, oh, das finden wir so cool, da müssen wir eigentlich was zur Verfügung stellen, dann wehren wir uns jetzt auch nicht, um das vorsichtig zu formulieren, weil es ist halt eben in dem Moment, wo man im 7-stelligen Bereich unterwegs ist, ja, ist das schon echt eine Menge Aufwand.
Glaube ich. Was muss eine Schule sonst noch so mitbringen? Du hattest vorhin gesagt, irgendwie iPads, Computer, Dinge, Sachen, was sind so Minimalanforderungen, die über eine Tafel und Kreide hinausgehen?
Beim Thema iPad fange ich immer ein kleines bisschen an zu weinen, weil Programmieren auf dem iPad ist wirklich, das ist so semi-geil, aber also wie dem auch sei, wir sprechen als erstes mit der Schule und sagen, was gibt es denn bei euch? Weil auf das Perfekte, die perfekte Umgebung zu warten, dann haben wir eine sehr kleine Zielgruppe wiederum. Sondern einmal zu sagen, bitte einmal Speedtest, habt ihr vernünftiges WLAN? Und damit meine ich, kriegt ihr eine Zoom-Konferenz ausgeleuchtet oder eben nicht? Und wenn nicht, was sind die Alternativen? Dann ist die Prüfung wirklich für Hardware, also optimal ist, die haben einen Computerraum, Desktop-Rechner oder Laptops mit Kamera und Headsets, da kann man richtig gut arbeiten. wir hatten auch Situationen, wo wir schon mit iPads programmiert haben und dann haben wir halt einen Scratch oder einen Make-Code-Kurs gemacht, wo man Clicky Bunti halt eben überschieben das machen kann, weil wenn du keine externe Tastatur hast, also geschweifte Klammer oder sonst was, das ist dann schon eher kompliziert. Und wir sehen halt einfach zu, mit dem, was die Schule hat, es möglich zu machen. Wenn wir sehen, es gibt insbesondere keine Kopfhörer oder die Möglichkeit, dass Sprache ausscheidet, ist es schwierig. Ohne Kameras geht es aber besser mit. Also optimal, die haben wirklich einen Computerraum mit Kameras und Headsets und wir können da gescheit miteinander arbeiten. Dann läuft's.
Sehr schön. Ja, also ich glaube, dann ist nichts anderes mehr übrig, als das Wort auch nach da draußen zu richten, wenn ihr ein Unternehmen seid und sagt, wir würden auch gerne mal was für Bildung tun, was vielleicht auch vor Ausbildung und Praktikum stattfindet, dann ist das, glaube ich, eine super Möglichkeit zu investieren und da kann man bestimmt auch irgendwie eine Spendenquittung von euch bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das andere ist natürlich die Technologiebegeisterten unter euch, die auch mal Lust hätten, ihr Wissen weiterzugeben und das vielleicht mal über Auszubildende hinaus, über Werkstudierende hinaus mal zu tun und auch mal mit der deutlich jüngeren Generation in Kontakt zu treten.
Ja, es ist auch eine Möglichkeit, einfach sichtbar zu werden. Also es ist natürlich so, Schule ist werbefreier Raum. Das ist jetzt nicht mit hier verteil Flyer und Gummibärchen. Aber es ist explizit gewünscht, auch darüber zu informieren, bildet die eigene Firma aus. Welche Möglichkeiten gibt es? Wie sind Jobs gestaltet? Und ich meine, hey, ich bin ja selber so eine kleine Litfaßsäule in meinem Hackerschool-Hoodie. Ich bin absolut dafür, dass auch junge Menschen sehen, wer sich engagiert. Und da einfach auch eine Awareness zu schaffen. Also wenn man sich alleine Automotive anguckt, ja, okay, es gibt große Marken, aber was ist denn der ganze Zulieferbereich? Was steckt da an KI drin? Was ist also eine meiner Lieblinge war damals ein Mädel, die hat bei Continental die Ausbildung zum Matze gemacht. Mathematisch-technischer Softwareentwickler. Wusste ich vorher nicht, dass es das gibt. Aber sie sagte, ey, ich weiß, es ist schräg, aber ich liebe Autos und das ist, ich finde es geil, mich mit wirklich dieser Haptik, mit den Reifen zu beschäftigen und das Ganze mit Code zu hinterlegen und zu durchdenken, ey, mein Traumjob. Ich glaube, die hatten am nächsten Tag 5 Bewerbungen auf dieser Ausbildung. Und genau sowas zu machen, den Kindern plastisch zu zeigen, what's in it for them? Also wie sind diese Entscheidungswege? Warum liebt jemand das, was er macht? Das macht halt echt einen Unterschied. Und ich glaube, dass das auch wirklich im Sinne von Unternehmen ist, sich dazu engagiert, um einfach diese Vielfalt darzustellen und eben auch auf das eigene Engagement aufmerksam zu machen.
Sehr schön. Julia, ich danke dir vielmals für die Einblicke. Vielen Dank auch, dass du dich an der Stelle engagierst und das alles so zusammenhältst. Ich finde das eine wirklich großartige Sache.
Dankeschön und super gern.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.